Deutschlandfunk. Hintergrund.
70 Jahre Grundgesetz und die Abschaffung der Todesstrafe. Eine Sendung von Norbert Seitz.
Also der Ursprung dieses Artikel 102 ist durchaus nicht von allerhöchster Ehrenhaftigkeit geprägt.
Oder von allerhöchsten Rechtsstaatsgedanken. Die Todesstrafe ist abgeschafft, so lautet Artikel 102 des Grundgesetzes. Und woran Thomas Fischer, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, hier erinnert, dass die Forderung, diesen Artikel ins Grundgesetz aufzunehmen, erstaunlicherweise aus der rechtskonservativen Ecke kam. Genauer von Hans-Christoph Seebohm, dem späteren Bundesverkehrsminister. Er und seine Freunde von der Deutschen Partei wollten das Verbot. Der Grund? Sie wollten damit weitere Hinrichtungen von NS-Tätern vor Militärgerichten der Alliierten stoppen. Der frühere Innenminister von der FDP, Gerhard Baum, beschreibt, dass der Artikel 102 daher auf widersprüchliche Weise eine Folge aus dem Nationalsozialismus ist.
Das war natürlich eine vergiftete Initiative, die sollte also Kriegsverbrecher schützen und hatte also nichts mit humanitären Impulsen zu tun. Die Abschaffung ist natürlich eine Reaktion auf die Nazi-Barbarei. Die Nazis haben die Todesstrafe exzessiv eingeführt und exzessiv auch praktiziert, auch gegen politische Gegner. Und man wollte auf keinen Fall auch nur einen Hauch dieser Politik in das Grundgesetz haben.
In der NS-Terrorzeit wurden 16.000 Todesurteile gefällt und über 12.000 vollstreckt. Nach Schätzungen von 1989 wurden zusätzlich vor NS-Kriegsgerichten 33.000 Todesurteile verhängt. Neben Mord hatte das Willkürregime bis zum Ende des Krieges insgesamt 77 weitere Delikte bestimmt, für die es zum Schutze der Volksgemeinschaft die von ihm sogenannte Reinigungstodesstrafe aussprechen ließ.
Trotz dieser historischen Last blieb der konstitutionelle Umgang mit der Todesstrafe im Parlamentarischen Rat 1948-49 eine umstrittene Prinzipienfrage. Der Journalist und Rechtsexperte Christian Bormarius schildert, wie SPD und CDU zunächst die Debatte eher reserviert führten. Denn es gab unter den Gegnern der Todesstrafe auch Abgeordnete, die der Meinung waren, das Verbot gehöre nicht in das Grundgesetz, sondern sei später im Rahmen einer Strafrechtsreform zu lösen.
Was ihnen in jedem Fall nicht behagte, war die Verbindung, die Herr Seebohm herstellte, Schutz menschlichen Lebens, keimenden Lebens, also sprich Schutz vor Abtreibung, mit der Todesstrafe.
Für Carlo Schmidt, SPD-Wortführer im Parlamentarischen Rat, also unter den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, ging es bei der Abschaffung um ein Bekenntnis der Deutschen zu einer Werteordnung. Das Menschenleben sollte in dieser Werteordnung nicht zum bloßen Mittel für gesellschaftliche Zwecke reduziert oder unter bestimmten Umständen ausgelöscht werden dürfen. Schmidt in seinen 1979 erschienenen Erinnerungen.
Nach all dem, was in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland und anderswo durch deutsche Blutgerichte geschehen war, sollten wir Deutschen Zeugnis dafür ablegen, dass in allen Menschen, auch im Mörder, das Leben heilig zu halten ist. Und dass diesem Postulat gegenüber kriminalpolitische Nützlichkeitserwägungen keine Argumente darstellen.
Ein weiterer wortmächtiger Fürsprecher für das Verbot der Todesstrafe war der aus Ludwigshafen stammende Justizrat Friedrich Wilhelm Wagner, SPD, später Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Christian Bormarius.
Unabhängig aber von dem historischen Hintergrund sagte er, dass der Staat, der das Leben nicht gebe, es auch nicht nehmen könne. Er habe kein Verfügungsrecht über das menschliche Leben.
Gegen die Einschätzung, eine staatliche Tötung sei nicht minder barbarisch, brutal und unmenschlich als ein Mord, traten im Parlamentarischen Rat die Anhänger der Todesstrafe auf den Plan. Allen voran Adolf Süsterhen, der Justizminister von Rheinland-Pfalz. Barbarisch sei es, willkürlich zu töten, wie im Nationalsozialismus, aber nicht die rechtlich einwandfreie Reaktion auf eine Mordtat. Der Christdemokrat und tiefgläubige Katholik Süsterhen trat noch nach Jahren für die Wiedereinführung der Todesstrafe ein.
Ich glaube, dass man grundsätzlich sagen muss, dass dem potenziellen Mörder, der in jeder Volksgemeinschaft lebt, klargemacht werden muss, dass, wenn er vorsätzlich das Leben eines Mitmenschen vernichtet, das Risiko auf sich nimmt, dass auch sein Leben durch die Strafjustiz, durch die Verurteilung zum Tode vernichtet wird.
Am 8. Mai 1949 stimmten von 65 Abgeordneten des Parlamentarischen Rates 35 für die Abschaffung der Todesstrafe im Grundgesetz und 30 dagegen. Dafür votierten geschlossen die SPD sowie jeweils 2 Abgeordnete der KPD, des Zentrums und der FDP. Dagegen waren 27 Abgeordnete der Union und 3 der FDP.
Seither zählt die Abschaffung der Todesstrafe zu den moralischen Grundlagen des deutschen Staates nach 1945. Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik im Europarat hätte ohnehin eine Abschaffung verlangt, nachdem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 den Schutz des Lebens auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Der Jurist und Journalist Christian Bomarius.
Man muss sich bei dieser ganzen Frage immer klar machen, was die Mehrheit der Deutschen, der Bundesbürger, dachte. Und die Mehrheit der Bundesbürger war eindeutig für die Todesstrafe. Insofern war auch in diesem Punkt der Parlamentarische Rat und der Grundgesetzgeber nicht repräsentativ.
Dies ist auch einer der Gründe, warum in der neuen Bundesrepublik mehrere Wiedereinführungsdebatten aufflammten, im Bundestag und in der Gesellschaft. Stets geschah dies unter dem Eindruck von aufsehenerregenden Serienstraftaten, die die Emotionen hochschießen ließen. So zum Beispiel Raub- oder Taxifahrermorde, die bestialischen Verbrechen des Frauenmörders Heinrich Pommerenke Ende der 1950er Jahre, des pädophil-sadistischen Kirmesmörders Jürgen Bartsch aus den 1960er Jahren oder die politisch motivierten Mordtaten der RAF in den 1970er Jahren.
Bereits 1950 versuchten die Bayernpartei und die Deutsche Partei, Artikel 102 des Grundgesetzes zu kippen, ohne Erfolg. 2 Jahre später wies der freidemokratische Bundesjustizminister Thomas Dehler in einer richtungsweisenden Rede vor dem Deutschen Bundestag einen weiteren Versuch zurück, der dieses Mal von seinen Koalitionspartnern CDU/CSU und der Deutschen Partei kam.
Im Allgemeinen wird man nicht leugnen können, dass die Todesstrafe für den Entschluss des Mörders im Wesentlichen nicht ursächlich ist. Dass im Gegenteil von vielen Psychologen unterstellt wird, dass gerade durch die Todesstrafe die Bestie im Menschen geweckt wird.
Hinter des Volkes wütender Stimme witterte Dehler immer noch wirksame Residuen, die offenbar im Blute lägen, Reste früherer Entwicklungsstufen. Solche Stimmungen entzögen sich einer rationalen Kontrolle. Als ein Beispiel dafür nannte er das schlichte Präventivargument der Befürworter der Todesstrafe, wonach ein Hingerichteter anschließend nichts Böses mehr anrichten könne.
Na, mit dieser Erwägung kann man beinahe für alle schweren Verbrechen die Todesstrafe fordern. Und wir würden am Ende wieder kommen zu gewissen politischen Erwägungen der nationalsozialistischen Zeit, die ja in der Ausdehnung der Todesstrafe immer weiter ging und am Ende verlangte, dass jede Handlung, die Sicherheit des Volkes gefährdet, mit dem Tode gesühnt werden muss.
Unbeeindruckt davon legten CSU-Abgeordnete 1958 nach. Das unbefriedigte Sühnebedürfnis des Volkes dürfe nicht vom Bundestag ignoriert werden. Immerhin gab es in der alten Bonner Republik 3 Bundesjustizminister, die für die Wiedereinführung der Todesstrafe eintraten. Allen voran Richard Jäger, CSU, Minister von 1965 bis 66, Spitzname Kopfabjäger, der sich immer auf die Mehrheit des Volkes berief. So auch 1958, als in Umfragen 75-80% für die Wiedereinführung waren.
Ich finde es sehr verständlich, dass die Diskussion über die Todesstrafe in der Öffentlichkeit nicht zu Ende kommt. Gerade die Raubüberfälle, die bei Bankräubern und so weiter in letzter Zeit sich in so scheußlicher Weise ereignet haben, haben eigentlich in den weitesten Schichten des Volkes, gerade des Durchschnittsstaatsbürgers, den Ruf nach Wiedereinführung der Todesstrafe lebhafter werden lassen.
Bis Ende der 1960er Jahre war die in Umfragen gemessene Mehrheit für die Todesstrafe gekippt. Doch dann schlug im deutschen Herbst 1977 nach der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer und der Kaperung des Passagierflugzeugs Landshut die Forderung nach Wiedereinführung erneut hohe Wellen. Denn prominente Repräsentanten von Politik und Justiz schienen bereit, den terroristischen Geiselnehmern der RAF mit einer Grundgesetzänderung zu drohen.
Nachdem Bundeskanzler Helmut Schmidt in dieser kritischen Phase dazu aufgefordert hatte, auch sogenannte exotische Vorschläge zu unterbreiten, wurden im Krisenstab 9 Modelle diskutiert, die das Magazin Der Spiegel 10 Jahre danach, 1987, veröffentlichte. In dem von Generalbundesanwalt Kurt Rebmann favorisierten Modell Nummer 6 heißt es:
Der Bundestag ändert unverzüglich Artikel 102 des Grundgesetzes. Stattdessen können nach Grundgesetzänderung solche Personen erschossen werden, die von Terroristen in menschenerpresserischer Geiselnahme befreit werden sollen. Durch höchstrichterlichen Beschluss wird das Todesurteil gefällt. Keine Rechtsmittel möglich.
Das wäre niemals zur Realisierung gekommen. Auf welcher Rechtsgrundlage eigentlich? Das wäre ja wirklich ein Absturz gewesen der Grundgesetzordnung. Ich habe das nie für eine ernsthafte Option gehalten.
So Zeitzeuge Gerhard Baum, damals parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, der darauf hinweist, dass es letztendlich keine rational haltbare Begründung für die Todesstrafe gibt. Sie verhindere keine Taten. Schon aus der einfachen Einsicht heraus, dass ein Täter in der Regel davon ausgehe, nicht erwischt zu werden.
Alle Statistiken und Untersuchungen haben gezeigt, die Todesstrafe schreckt nicht ab. Deren Befürworter sind aber in der Regel von empirischen Belegen kaum zu überzeugen. Weshalb hinter dem unzerstörbaren Abschreckungsargument häufig auch eine Art Rationalisierung des Rache- und Vergeltungsmotivs zu stecken scheint, wie der ehemalige oberste Richter Thomas Fischer vermutet.
Niemand kann sich ja ernsthaft hinstellen und sagen, ich will Rache vollziehen. Das findet so in der ersten Aufwallung statt. Keiner von denen würde ja jetzt wahrscheinlich ernsthaft selbst persönlich gerne Henker sein und das dann alles vollziehen, was er den Kinderschändern und den Frauenmördern und den Rentner überfallenden Räubern gerne antun möchte oder den Terroristen.
Dass die deutsche Argumentation selbst in Europa keineswegs zwingend sein muss, beweist das Beispiel Frankreich. Hier verhielt es sich mit der Todesstrafe komplizierter, galt doch die Guillotine zunächst als revolutionäres Gleichheitssymbol und später als Exportschlager einer angeblich humaneren Hinrichtungsmethode, rasch, schmerzlos, effizient. Als Kind sah der Schriftsteller Claude Lanzmann im Kino einer Hinrichtung zu. Das habe ihn gezeichnet fürs Leben und in tiefste Ängste gestürzt.
Ça a dominé ma vie entièrement, la question de la guillotine, mais plus généralement.
Die Frage der Guillotine hat mein Leben gänzlich dominiert. Oder allgemeiner gesagt, die Frage der Todesstrafe. Die Guillotine ist die französische Todesstrafe. Es gibt andere Arten, den Tod zu vollstrecken. Die zentrale Frage, die ich mir gestellt habe, die ich mir stelle, ist, wie man jemanden den Tod als Strafe auferlegen kann.
Zum letzten Mal wurde die Guillotine am 10. September 1977 genutzt, gegen einen tunesischen Prostituiertenmörder. Dann wurde sie unter François Mitterrands Justizminister Robert Badinter abgeschafft.
Ceci est contraire à l'esprit républicain.
Dass etwas dem republikanischen Geist widerspreche, traf für den Rechtsreformer Robert Badinter nicht nur auf die Todesstrafe zu, sondern letztlich auf alle Unverhältnismäßigkeiten einer Law and Order oder Null-Toleranz-Politik.
Außerhalb Europas ist die Lage selbst in entwickelten Rechtsstaaten ohnehin uneindeutig. In den USA wird noch immer kein Kandidat zum Präsidenten gewählt, wenn er sich explizit gegen die Todesstrafe ausspricht. Thomas Fischer.
Wenn man sich beispielsweise die Praxis in den USA anschaut, da ist ein letzter Rest von Rache und Vergeltung symbolisch übrig geblieben, indem die Hinterbliebenen einer ermordeten Person an der Vollstreckung hinter einer Glasscheibe teilnehmen dürfen.
Heute ist die Todesstrafe international geächtet. Das Völkerrecht verbietet sie zwar noch nicht an sich, stelle aber hohe strafprozessuale Hürden auf, erläutert Alexander Bojcevic, Todesstrafe-Experte der deutschen Sektion von Amnesty International.
Zurzeit haben 106 Staaten weltweit die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Weitere 8 haben sie im nichtmilitärischen Strafrecht abgeschafft. 28 Staaten haben sie zwar vorgesehen im Gesetz, führen aber seit mindestens 10 Jahren keine Hinrichtungen mehr durch und weitere 56 Staaten vollstrecken.
Doch trotz der positiven Entwicklung bleibt die betrübliche Bilanz, dass die 4 bevölkerungsstärksten Staaten China, die USA, Indien und Indonesien noch immer die Todesstrafe verhängen. Was umgekehrt heißt, dass nur ein Drittel der Menschheit in Staaten lebt, die die Todesstrafe nicht praktizieren.
Also der Firnis der Zivilisation ist so dünn. Wir glauben immer, das läge alles weit zurück und berechnen das nach Jahreszahlen und sagen, die Todesstrafe ist 49 abgeschafft worden und seit damals haben wir uns immer mehr von diesem Punkt entfernt. Das heißt, wir sind immer liberaler geworden, immer humaner in unserer Auffassung von dem, was den Menschen ausmacht. Pustekuchen, so ist es nicht. Wir haben immer wieder Auf- und Abwärtsbewegungen. Also auch die Humanität, wenn man so will, hat ihre Konjunkturen.
Fest steht allerdings auch, dass selbst Sexualverbrechen wie die von Marc Dutroux in Belgien, der Massenmord von Anders Breivik in Norwegen oder die Serie islamistischer Massaker in Frankreich das Tabu der Todesstrafe in diesen Ländern nicht haben brechen können. Gerhard Baum.
Ich kann mir eine Situation vorstellen, wenn der Volkszorn aufgestachelt wird und dann die Forderung nach der Todesstrafe ein gefundenes Fressen ist für die Populisten, die mit diesem Thema dann Wähler zu gewinnen suchen.
So zum Beispiel der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz, der Ende vergangenen Jahres als erster Mandatsträger seiner Partei gefordert hat, über die Streichung von Artikel 102 des Grundgesetzes nachzudenken. Bemerkenswert, dass sich der frühere Freiburger Staatsanwalt dabei nicht auf eine Mordtat bezieht. Ihm genügt schon der Volkszorn vor Ort über die illegale Rückkehr eines abgewiesenen Geflüchteten aus Kamerun.
Das widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention, das entspricht der klaren Meinungsbildung im Europäischen Parlament. Übrigens, in der ganzen Diskussion, die wir jetzt führen über Auslieferung, Abschiebung, spielt auch eine große Rolle, ob der Staat, in den wir abschieben, die Todesstrafe hat und exekutiert.
Andere sehen die Gefahr, dass das demokratische System an Massenloyalität einbüßen könnte, wenn empörten Stimmungen fortwährend die verfassungsmäßigen Grenzen aufgezeigt werden. Thomas Fischer.
Das kann passieren, dass eine solche Diskussion so außer Kontrolle gerät, dass man sich dem kaum noch entgegenstemmen kann. Ja, und dass dann auf dem Hintergrund oder auf der Folie eines Vorwurfs dieser Staat schützt die Bürger oder schützt das Recht oder schützt den Frieden nicht mehr hinreichend, weil er nicht genügend harte und genügend vernichtende Strafen verhängt.
Der Rechtsstaat dürfe sich jedoch niemals in die Rolle eines stellvertretenden Rächers begeben, denn das Recht hat sich in Deutschland unverrückbar aus Artikel 1 des Grundgesetzes entwickelt. Die Menschenwürde ist unantastbar. Dazu die frühere Bundesverfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf.
Die Interpretation, was das eigentlich bedeutet durch das Bundesverfassungsgericht, dass niemand zum Objekt, zum bloßen Objekt gemacht werden darf, knüpft ja an eine kantische Formulierung, dass der Mensch jederzeit als Zweck und nie als bloßes Mittel verwendet werden darf. Und das beinhaltet die grundlegende Aussage, jeder Mensch zählt im Prinzip gleich.
So hat sich die Aufnahme eines Verbots der Todesstrafe in das Grundgesetz bislang als ein schier uneinnehmbares moralisches Bollwerk gegen emotionale Aufwallungen im Volk und gegen populistische Versuchungen von Politikern erwiesen. Thomas Fischer.
Das ist in der Tat ein Segen und man kann sich nur freuen, dass man in einem Staat lebt, in dem das möglich war und hoffentlich auch möglich bleibt.
Das war der Hintergrund. 70 Jahre Grundgesetz und die Abschaffung der Todesstrafe. Eine Sendung von Norbert Seitz, Redaktion Ulrike Winkelmann.